Willkommen zu Kultur im Ohr, deinem Podcast für Menschen, die etwas bewegen mit Kopf, Herz und Hand. In dieser Folge nehme ich dich mit nach Westafrika, nach Ghana. Dort lebt und wirkt Bettina Landgrafe in der Stadt Accra. Als Krankenschwester aus Hagen reiste sie vor über 20 Jahren das erste Mal nach Ghana und blieb. Heute ist sie Gründerin von Madame for Ghana, was Freund von Ghana bedeutet. Sie hat über 150 Projekte umgesetzt, Menschen in Not unterstützt und gleichzeitig Strukturen aufgebaut, die bleiben. Sie ist Buchautorin, Selfmade-Unternehmerin, Mutter und inzwischen sogar Nana, also eine traditionelle Würdenträgerin oder Königin, aber das wird sie uns noch erzählen. Was ihr das Projekt Zukunft säen bedeutet, warum sie Empowerment über Entwicklungshilfe stellt und was ihr Lieblingsplatz in Ghana ist, all das erzählt sie uns heute. Schön, dass du da bist, Bettina. Ich freue mich so.
Ja, liebe Viola, ich freue mich auch sehr, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Das war lange überfällig.
Wir haben uns ja einige Jahre, glaube ich, nicht mehr gehört und gesehen. Aber du hast in der Zwischenzeit auch noch ein Buch geschrieben und es sind so viele Dinge passiert. Du hast Preise gewonnen, du warst in Talkshows, du bist in Podcasts, du machst momentan Selfmade, diese Show, kann man das sagen? Ja,
ja, ist ein Doku-Format, eine Serie auf Amazon Prime, also Prime Video.
Und das wirst du uns gleich erzählen, denke ich. Aber fangen wir doch einfach mal an, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, wer du überhaupt bist und wo du gerade bist. Und ja, wie du nach Ghana geraten bist.
Geraten ist, das ist schön formuliert. Ich bin im Jahr 2001 zum ersten Mal nach Ghana geflogen und wollte einfach in der Buschklinik mitarbeiten, weil ich Kinderkrankenschwester bin. Und bin so das erste Mal nach Ghana geflogen. Und damals war das ja wirklich, also muss ja schon damals sagen, das ist 25 Jahre jetzt her.
Da oh, 25, kein, okay, sorry.
Ja, ja, da gab es da an dem See, wo ich da gelandet bin, dann am Ende kein Strom, kein Internet gab es ja damals sowieso noch nicht, kein Handy und kein gar nichts. Und da habe ich dann meine Zelte im wahrsten Sinne des Wortes aufgeschlagen für mehrere Wochen und bin da quasi durch dieses Engagement in Ghana hängen geblieben.
Also ich meine, wie jung warst du da und wie hast du auf einmal diese Entscheidung getroffen? War es dir so ein inneres Bedürfnis, ich will unbedingt etwas machen, ich will unbedingt etwas tun? Du bist ja schon eine vielbeschäftigte Kinderkrankenschwester gewesen oder bist es noch? Aber damals, ja, wie kam dieser Funken, dass du das gemacht hast?
Also ich war Anfang 20, als ich nach Ghana geflogen bin, das erste Mal. Und es liegt sicherlich an meinem Wesen oder an meinem Charakter, aber ganz, ganz stark auch an meinen Wurzeln. Ich bin zum Großteil bei meinen Großeltern aufgewachsen und meine Familie hat mir diese ja soziale Ader, die ich bestimmt schon in mir drin hatte, die haben die sozusagen zusätzlich noch verstärkt, weil mein Großvater war ein ganz großer Philanthropist. Der hat einen Lions Club mitgegründet in den 50er Jahren hier in Deutschland, hat Kinderheime, Waisenheime gegründet und war total sozial. Das war bei uns zu Hause was ganz Normales. Für andere da sein, was für andere machen, seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Das war seine ganz große Prämisse und auch von meiner Familie. Und wenn du das natürlich von Kindesbeinen an mitbekommst, dann prägt dich das. Und mein Großvater war ein sehr, sehr großer Reiseenthusiast. Der ist also damals in den 50er, 60ern da, wo es wirklich noch keine Linienflüge und sowas gibt. Nur heute, sage ich mal, also auch als ich nach Ghana geflogen bin, gab es da noch nicht so. Aber jetzt heute, 2025, googelst du, ja, und dann kannst du dir selber online ein Ticket nach, wohin auch immer, Papua-Neuguinea im wildesten Busch buchen. Und damals war das ja nicht so, ne, da überhaupt einen Flug nach Ghana zu finden und mit welcher Airline und so, das war alleine schon Abenteuer. Und mein Opa war eben Reiseenthusiast und der ist damals in Länder gereist, da ist damals niemand in Urlaub oder so hingefahren. Und dann hat der als anderes Hobby Filmen gehabt. Der hat also mit so einer Super 8 Kamera gedreht vor Ort, also Material gedreht vor Ort und hat das zusammen zu Hause geschnitten mit mir. Da musste ich echt noch mit so Fäden, so Püppchen durchs Bild ziehen und so, weil da gab es ja keine Animation und sowas. Ne? Wenn das jetzt junge Leute hören mit den ganzen Apps, die es heute gibt und AI, die lachen sich kaputt. Und da habe ich meine Liebe für die Welt sozusagen her, ne? Weil ich da Bilder aus Afrika gesehen habe, ja. Als ich 6, 7 war und das so richtig mitbekommen habe, da flog niemand dahin. Mitten in Busch von Kenia und Tansania und wo die da überall waren damals. Und das hat mich total geprägt.
Was hat er denn beruflich gemacht, dein
Opa? Der war Chirurg, also Arzt und war Chefarzt bei uns in der Klinik in Hagen, wo ich dann später auch meine Ausbildung gemacht habe. Also diese ganze medizinische Geschichte liegt auch bei uns in der Familie.
Das lag dann nahe, ne? Dass du da in die Fußstapfen so ein bisschen getreten bist.
Ja. Nicht gar... ja, ja, absolut, absolut. Der war mein ganz großes Vorbild, mein Opi. Deswegen heißt mein Sohn auch Klaus.
Ah, daher kommt der Name.
Ja.
Okay, wie alt ist dein Sohn jetzt?
Der wird 11 im August.
Okay. Ihr seid jetzt, du bist jemand, der auch oft in Deutschland ist. Du bist ja mittlerweile da tatsächlich in Ghana, lebst du. Wie ist das, zwischen den zwei Kontinenten hin und her zu fliegen? Und auch, ja, würdest du mal dein Leben beschreiben? Wie kann man sich das vorstellen, was Madame Fogana, so heißt ja dein Verein, kannst du den Zuhörerinnen mal erklären, was du überhaupt machst? Genau.
Ja, bin halt das erste Mal nach Ghana geflogen, habe da in der Buschklinik mitgearbeitet. Und dann war es ziemlich schnell klar, dass diese Einmalhilfe, das kann nicht so bleiben, eben dieses tief verankerte Engagement in mir. Und dann bin ich die ersten 10 Jahre, sag ich mal, immer zwischen Ghana und Deutschland hin und her geflogen, habe also voll in der Notaufnahme gearbeitet, habe meinen ganzen Urlaub, meine komplette Freizeit, Überstunden und so alles zusammengebastelt. Und das wäre zum Beispiel damals ohne die Hilfe meiner Kollegen da im Krankenhaus gar nicht gegangen, weil ich teilweise 5, 6 Wochen am Stück Urlaub gekriegt habe. Das ist halt ja wirklich schwierig, auch wenn so viel Urlaubsanspruch ist, den dann so zusammenzubasteln. Und wenn die damals nicht alle immer zurückgesteckt hätten und sich da auch ja mir da die Möglichkeit gegeben hätten, wäre da vieles sicherlich auch so nicht möglich gewesen. Ja, und dann kam ein Projekt zum nächsten. Ne? Klinik ist gut, aber sie trinken immer noch das dreckige Flusswasser, haben einen ersten Brunnen gebohrt, dann ist klar, wenn man sich mal erleichtern muss und das dann in der Natur macht, so ein Dorf von mehreren 100 Leuten, ist das jetzt auch nicht so förderlich. In der Regenzeit haben wir dann Cholera und so kam eins zum anderen. Ne? Also erster Brunnen, erste Toilettenanlage, erste Klinik, erster Zeitungsbericht in Deutschland, die erste Stiftung hat von uns gehört und dann ist das nach und nach aus sich heraus immer größer geworden, ohne dass das eine Intention war. Also in dieser Serie Selfmade werde ich ja gefeatured mit ganz vielen anderen Gründern und mich unterscheidet da so ein bisschen, dass ich nicht nach Ghana gegangen bin und überlegt habe, okay, ich gründe jetzt Madame Fogana, die Freunde Ghanas, sondern das ist, ich sage mal, wie die Jungfrau zum Kinde oder ein Schritt nach dem anderen. Ne? Einen Schritt hat den nächsten bedingt, das nächste Projekt kam dazu, das nächste, was Sinn machte und dann eben diese absolute Einbindung der Einheimischen, jetzt mittlerweile aller meiner Leute und Mitarbeiter, aber damals gab es ja noch keine Organisation, die ersten Jahre, also wirklich mit den Einheimischen, die dort in den Dörfern gelebt haben, geguckt, was können wir machen, was können wir zusammen verbessern, wo hakt's, wo ist Hilfe nötig. Und so kam eins zum anderen.
Du bist jetzt nicht mit 10 Leuten darüber, sondern das ist, glaube ich, auch ein Prinzip, dass du da die Leute vor Ort sozusagen einstellst und beschäftigst. Also es kann nicht jemand sagen, ich möchte jetzt gerne da bei euch arbeiten, von Deutschland aus oder so.
Wir arbeiten nur mit Einheimischen zusammen. Also ich bin, sag ich immer, so der Transmitter zwischen da und hier. Hat sich natürlich auch in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren, ne, massiv verändert durch Social Media, Fluch und Segen zugleich. In diesem Sinne Segen für uns, weil natürlich jetzt unsere Mitarbeiter vor Ort, wer auf unsere Social Media Handles, Instagram, Facebook und so geht, sieht das ja, unsere Mitarbeiter vor Ort nehmen Sachen auf, posten Dinge und so weiter, wirklich gerade da live vor Ort. Das ging natürlich vor 10 Jahren jetzt nicht. Das ist total toll, dass man einfach sieht, was die vor Ort jetzt gerade heute Morgen machen. Gestern Morgen ist Happy stecken geblieben, weil sie zu unserer Farm wollte und es total geregnet hat vorher. Da können wir einfach die Leute mitnehmen. Und bei uns ist das eben wirklich alles total authentisch. Da steht jetzt kein Riesenbetrieb hinter, sondern Social Media mache ich. Und mit Unterstützung von eben allen Mitarbeitern. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo die ihre Inhalte hinschicken. Und dann bearbeite ich das bisschen. Klar, manchmal muss den Filter davor machen, weil einfach die Qualität nicht so gut ist, aufgrund einfach 6000 Kilometer Distanz nach Deutschland, bis es dann im Büro da mal ankommt oder eben zu mir hier nach Accra. Und das ist, also unsere ganzen Inhalte da sind total authentisch. Das, was wirklich gerade passiert, ne? Da ist nichts zugemacht, nichts aufbearbeitet. Und das ist natürlich total toll. Ja?
Total.
Um auf deine Frage zurückzukommen, was wir da eben alles, also jetzt alles so machen. Alles.
Okay.
Alles, was du dir vorstellen
kannst. Also
ich
bin so begeistert und beeindruckt von dir, Bettina. Du bist auch meine Königin. Da kommen wir gleich noch weiter zu.
Das lieb von dir.
Absolut. Und mein Vorbild. Sag doch mal, also du hast ja unter anderem, um einfach mal so das aufzuzählen, was du alles geschafft hast und gemacht hast mit deinem Team zusammen. Du hast 16 Krankenhäuser gebaut. Stimmt diese Zahl?
Ja.
Und was hast du noch alles gemacht? Bitte erklär doch mal, was alles in den letzten Jahren passiert ist.
Das ist eigentlich eine total schöne Frage, weil mich die, ehrlich gesagt, seit gestern auch noch mal ganz intensiv umtreibt, weil ich habe mit meiner Mitarbeiterin gesprochen, also mit der Tanja, mit der spreche ich jeden Tag mehrmals, aber die sagte dann gestern so, weißt du eigentlich, mir ist noch mal richtig aufgefallen, für eine Organisation unserer Größe, also wir arbeiten ja jetzt nicht global, sondern wir arbeiten in Ghana, kriegen immer auch Anfragen aus Nachbarländern bis nach Kamerun und Kenia und so weiter, aber ne, unser Zielland ist jetzt Ghana. Und dafür, dass wir echt, ich sage mal, nur so ein paar Manneken sind, ne, also wir sind jetzt schon mittlerweile ziemlich viele, so, aber jetzt vom Kernteam, die das Ganze auf die Beine stellen.
Wie viel seid ihr?
Sind eine Handvoll.
Mhm.
Also da kann ich wirklich auch sagen, das muss uns erstmal einer nachmachen. Ja, wir sind halt so natürlich gewachsen, das ist das eine. Ne, wir haben uns nicht hingestellt, müssen jetzt was ganz Großes machen. Und dann überholst du dich irgendwie selber, sondern jedes Projekt ist aus sich selber, sag ich immer, entstanden. Aus Ideen vor Ort, aus Bedarf, aus Nutzen, aus Win-Win-Situationen. Und wir, und deswegen sage ich, wir machen wirklich alles. Also stell dir vor, was du denkst, was so Zusammenarbeit über die Kontinente, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter sein kann, das machen wir. Wir pflanzen Bäume. Wir haben ein Projekt gegen Kindersklaverei. Wir bauen Krankenhäuser, wir bauen Kindergärten, wir bauen Schulen, wir bauen Toilettenanlagen, wir haben Wash-Projekte, wir machen Kunstprojekte.
Ihr habt was für Projekte? Wash-Projekte?
Kunstprojekte. Theater.
Davor. Wash, habe ich das richtig verstanden?
Wash, ja. Water, Sanitation and Hygiene.
Ah.
Also alles, was mit Hygiene und Wasser zusammenhängt. Ne?
Mhm.
Dann haben wir jetzt gerade neu sozusagen aufgenommen in unser Portfolio, ein Projekt mit einer weiteren total tollen Organisation. Da musst du auch mal die Gründer einladen. Die heißen LEO, Liberating Education Organization. Und deren Ansatz ist es, hybride Universitäten an bereits vorhandene weiterführende Schulen oder so Vocational Center anzubauen. Vocation, das ist bei uns so ein bisschen wie dieses duale Ausbildungssystem. Also man geht zur Schule oder studiert und macht gleichzeitig Praktische, was natürlich für Afrika hier und für unser Umfeld super ist, weil wir einfach ganz viel praktische Sachen hier machen. Also die Menschen machen einfach noch ganz viel praktische Sachen und es wird auch gebraucht. Und da könnte ich jetzt ohne Ende weitermachen. Schulspeisung habe ich vergessen, Bienenprojekt habe ich vergessen.
Bienenprojekte?
Bienen? Ja. Weil wenn wir hier auf unsere Erde nicht aufpassen, haben wir bald alle nichts zu essen mehr.
Ja, absolut.
Das haben die Leute gar nicht so auf dem Schirm. Ne?
Und dein neuestes Projekt ist auch das mit den Pflanzen, ne? Also dass ihr Bäume pflanzt.
Mhm. Das ist gar nicht so neu, das machen wir auch schon seit 2019. Aber natürlich, klar, je mehr Bäume du pflanzt oder je mehr Setzlinge, Bäume, umso größer wird das natürlich auch. Jetzt gehen wir auf die 80.000 zu. Und da muss man einfach wirklich zusagen, und das ist mir extrem wichtig, da könnte man natürlich sagen, okay, aber da gibt's auch welche, die machen jetzt irgendwie 1 Million und solche Sachen. Ja, ja, aber, jetzt kommt das Aber, bei uns hat jeder Setzling einen kleinen Käfig um ihn drumherum. Und das kann man natürlich auch bei 1 Million und 2 Millionen Bäume machen, hat natürlich aber auch einfach einen finanziellen Ausblick. Und wir sind eigentlich immer unterwegs Quality over Quantity. Ne, also du kannst ja viel mit der Gießkanne so einfach machen, hast das ganz schön und viele Fotos und alles wunderbar. ist aber nicht nachhaltig. Gut, dieses Wort Nachhaltigkeit ist jetzt auch schon ein bisschen abgedroschen, aber wenn man es mal wirklich lokal denkt, ist es natürlich total toll, wenn ich jetzt so und so viel Geld habe und ich mache jetzt 1000 Setzlinge, das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ich da aber keinen Käfig drumherum mache, habe ich in den Gegenden, wo wir das machen, 0 Setzlinge, weil die ganzen Ziegen und die Kühe das alles abfressen und zwar sofort. Ja, können die auch nichts für, die suchen auch nach Nahrung. Und wenn man eben von 1000 Setzlingen über einen Käfig drumherum macht und dann ab 100 wirklich einen Baum werden, dann kann man sich natürlich fragen, ob man jetzt 10.000 pflanzt und 0 hat oder 800 und 800 hat, die auch da sind.
Absolut.
Ja, und das ist sowas, wo ich immer so ein bisschen kritisch nach rechts und links gucke. Wenn man einfach immer so viel Lärm macht, und dann ist aber wirklich, was kommt dann am Ende wirklich raus? Mhm. Was ist wirklich unterm Strich, was bleibt da übrig? Und da muss man wirklich mal dann hinter die ganzen Social Media Posts und diese Selfies und so gucken.
Absolut.
Da gibt's sicherlich ganz, ganz viele gute. Da gibt's aber auch ganz, ganz viele, die das Geld einfach nur zum Fenster rausschmeißen und wo dann wirklich am Ende nichts bei rauskommt. Ne? Und das ist was wir absolut vermeiden. Wir sind nicht perfekt. Aber ich kann wirklich stolz sagen, wir denken wirklich alles so weit, unsere ganzen Gehirne zusammen tragen. Wir denken alles bis zum Ende des Endes durch.
Wow.
Ja? Und natürlich stolperst du dann auch mal. Natürlich. Ja, aber die Frage ist halt, warum?
Da würde ich jetzt nochmal reingehen.
Ja.
Bettina, du sagst, du versuchst alles bis zum Ende durchzudenken und du bist ja ein sehr energetischer Mensch, also jemand, der sehr viel Power hat, so kommst du rüber. Wie bist du so generell angekommen in der Gesellschaft in Ghana, also mit deinen Ideen? Und man darf da ja nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Was würdest du auch sagen, wenn Leute so etwas vorhaben, was du machst? Was würdest du denen raten? Worauf sollte man achten, wenn man vielleicht auch so etwas aufziehen möchte? Und wie bist du da mittlerweile in der Gesellschaft angekommen auch?
Ja, angekommen bin ich total, weil ich fühle mich zugehörig. Man muss da einfach auch realistisch bleiben. Und da lassen wir jetzt wirklich bewusst einfach die Hautfarbe, die überhaupt gar keine Rolle spielt. Die spielt natürlich für andere Leute eine Rolle, aber für mich keine Rolle. Und du fragst ja mich jetzt gerade. Du kannst dich natürlich integrieren, du kannst ankommen. Ich bin total angekommen, weil ich einfach weiß, ne, wie der Hase hier läuft. Wie lebt man hier? Wie macht man was? Der Ansatz der Menschen hier für viele Dinge in ihrem persönlichen Leben, also auch in persönlichen Beziehungen, Begegnungen und so weiter, ist ein völlig anderer als meiner. Da muss man einfach Sachen stehen lassen können. Das muss man einfach, ne, da gibt's ja diesen schönen Satz, we agree to disagree. Also ich als Person hab hier, also hört sich blöd an, aber je älter ich auch werde, umso mehr Lebenserfahrung hat man einfach auch. Ne? Das ist einfach so. Ich bin jetzt seit 25 Jahren hier. Ich habe mehr meiner Lebenszeit in Ghana verbracht als in Deutschland.
Du hast es nicht bereut, oder?
Nein, absolut nicht, absolut nicht. Ich bin, ich fühle mich total privilegiert, dass ich das tun kann, was mich glücklich macht und von dem ich denke, dass es anderen Menschen hilft und wirklich glücklich macht. Also da bin ich wirklich einfach so. Mir sind andere Menschen, das kann man jetzt glauben oder nicht, mir sind andere Menschen eigentlich immer wichtiger als ich selber. Die einzige Ausnahme ist da mein Kind. Und das spielt mit so und soll das auch sein, zusammen. Ich habe eine sehr hohe Resilienz. Die habe ich eben von meinem Opa beigebracht gekriegt. Du kannst nicht immer alles haben, was du willst. Ne? Bis zu, nimm dich mal selber zurück und lass anderen den Vortritt. Und das kann man halt auch wirklich machen. Das hat einen Preis. Dafür zahlt man einen Preis. Mhm. Aber was du dafür kriegst, ist so viel mehr. Aber das liegt halt an der eigenen Einstellung oder an der eigenen Person. Ja? Ich habe halt wirklich 15 Jahre im Busch gewohnt, immer wenn ich da war. Ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne alles. Mit Schlangen und Spinnen, in der Hitze, in der Kälte, ohne Essen. Nicht ohne Essen, weil ich es mir jetzt nicht leisten konnte, sondern ich bin zum einen Vegetarier Und die generellen Gerichte hier, so die, ich sag mal, Otto-Normal-Gerichte, sind halt mit Fleisch. Obwohl und Ghana natürlich auch eine wahnsinnig tolle Flora und Fauna hat, im Sinne von auch den ganzen Nahrungsmitteln, die es hier eben als pflanzliche Basis gibt. Aber hier wird das eher so gesehen, wenn das Fleisch fehlt, dann ist es so, oh Gott. Da muss man das irgendwie substituieren mit allen möglichen anderen Sachen, aber da käme jetzt jemand nicht so drauf. Das ist einfach was, wo ich sehr viel, also einfach selber, ja, mir fällt jetzt gerade nicht das richtige Wort ein. Gelitten ist total das falsche Wort. Aber ich sage jetzt mal, wenn man mal richtig Kohldampf hat und jetzt gerne so was essen würde, ich habe halt wochenlang nur Kekse gegessen und Nutella-Brot oder so. Ja, weil es einfach nichts gab, was jetzt für mich ging.
Okay.
Bis wir uns dann hier so angepasst haben, dann habe ich halt Reis mit Tomatensauce und solchen Sachen gegessen. Ne? Aber ich sage jetzt mal, da habe ich Abstriche ist vielleicht das richtige Wort, da habe ich echt viele Abstriche gemacht. Mhm. Dann essen die hier so wahnsinnig scharf. Ne, also die essen so scharf, dass gar nicht schmeckt. Ich habe mir auch nach 25 Jahren ist mir immer noch nicht klar, warum. Weil der ganze Geschmack weggeht, wenn einfach alles verbrannt ist. Aber ist so. Ne? Wenn es ihnen so gefällt, sollen sie gerne machen. Dann kann ich nie was essen. Selbst wenn es vegetarisch ist, kann ich es nicht essen. Also wenn die so ein Vegetable Stew machen, also so eine Soße nur aus Gemüse, kann ich die nicht essen, weil da Chili hoch 97 drin ist. So. Okay. Aber das kann mich jetzt nicht großartig aufhalten. Ne? Da muss man einfach mit umgehen und ich weiß, warum ich hier bin. Also ich weiß, warum ich hier bin, warum ich das mache. Mein Sohn wächst hier auf.
Welche Werte, wenn ich fragen darf, ich hake da nochmal rein, welche Werte möchtest du deinem Sohn vermitteln? Und welche Werte bekommt er aus Deutschland, aber auch aus Ghana? Also er bekommt ja von zwei Seiten da auch Werte von dir oder euch mit.
Mhm, die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr, weil er wird 11 und der ist seinem Alter weit voraus. Das ist aber nicht er alleine, das ist hier so. Die Kinder, Jugendlichen sind einfach vielen Dingen weit voraus, weil sie einfach ganz viele andere Sachen mitgeben. Darüber können wir uns jetzt gar nicht im Detail unterhalten, aber muss man einen Podcast machen, ne? Die Jugend, sage ich jetzt mal, in Afrika oder so. Ja,
naja, klar.
Wie wächst man da auf? Also das nehmen wir jetzt einfach mal als gegeben hin. Okay. Alleine, dass er mein Sohn ist, hat ihn natürlich massiv geprägt. Das hat er sich nicht ausgesucht, aber der ist als Kleinkind halt, ne? Wir haben so ein bisschen vor Covid und nach Covid. Er ist 2014 geboren, das war vor Covid, dann ist er mit mir jahrelang salopp formuliert im Busch rumgesprungen, ne, als Toddler. Der ist mit den einheimischen Kindern durch die Ziegen und die Hühner gerannt, hat Wasser geholt, hat gefegt, hat im Eimer gebadet, ne, und am Feuer gesessen und ist ganz normal, also normal für uns hier aufgewachsen, wie eben ein einheimisches Kind im Dorf auch aufgewachsen ist. Jetzt ist er groß, jetzt...
Es braucht ja auch immer ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Das ist ja so eine afrikanische Weisheit.
Genau. Ja, ja,
und
genau.
Das scheint ja so gelebt worden zu sein oder wird genau. Immer noch
dann
so gelebt.
Halt, ja. Gab es halt Covid, das war ganz furchtbar, vor allen Dingen so ein Freigeist, wie er ist. Ich bin keine traditionelle Mama, was auch immer man sich darunter vorstellt. Viele würden meine Herangehensweise vielleicht auch als unorthodox und so machen. Das heißt nicht, dass der Klaus sich nicht lernt, sich zu benehmen, ne, wie man das in Deutschland so schön sagt. Er ist aber häufig leider der Einzige, der im Bus aufsteht, wenn jemand einen Platz sucht. Ne? Wir sind nicht besser und nicht schlechter als andere, aber ich glaube, da habe ich schon auch durch meine Erziehung einfach total ein Auge drauf. Mhm. Ja, und der Klaus kriegt das also alles hier live von vor Ort mit, was die Kinder haben und nicht haben. Heute Nachmittag fahren wir ins Kinderheim nach Ho, weil ich da einiges zu machen und zu erledigen habe. Ja, und er weiß, dass er privilegiert ist, weil die haben gar niemanden.
Okay.
Er weiß, dass er, wenn er einen Ball haben möchte, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er den kriegt. Mhm. Die Kinder hier, die bei uns vorm Haus auf der Straße spielen, die haben keinen Ball. Ja, dann nimmt er sein Taschengeld, geht hier in den Laden und kauft den Ball.
Oh, wie schön.
Also,
okay. Kommen wir mal nochmal dazu. Du bist in der Community, in der Gesellschaft dort angekommen und du hast sogar einen Nana-Titel.
Ja, den habe ich schon auch ganz lange, schon seit 2002.
Was ist das?
Genau. Die Nanas sind hier offizielle Würdenträger. Ja, das hat mit dem Stammesrecht zu tun. Also wir haben da hier einfach verschiedene Stämme oder ethnische Zugehörigkeiten oder wie auch immer man das formulieren will. So die Gegend, in der ich als erstes sozusagen gelandet bin und angefangen habe, ist die Ashanti-Region. Und da lebt, nicht verwunderlich, der Stamm der Ashanti. Und die haben mich sozusagen aufgenommen und adoptiert, weil ich habe ja da angefangen und konnte keine Stammessprache, wusste nicht, wie man sich in einem Fluss wäscht und wie man Schlangen erkennt, ob die jetzt giftig sind oder nicht. Und die haben mich aufgenommen, ne? Also aufgenommen, unter ihre Fittiche genommen, könnte man vielleicht sagen. Und die haben dann sehr schnell festgestellt, dass ich anders bin als andere Weiße, denen sie damals, ne, da war das noch nicht so, dass da so viele Weiße irgendwo rumgesprungen sind, also Ausländer, die eben aus Europa oder aus anderen westlichen Kulturen oder so kommen. Und die haben halt festgestellt, dass ich wirklich anders bin, dass ich mit ihnen arbeiten will und dass mir nicht darum geht, das durchzusetzen, was ich jetzt denke, was wichtig ist. Und so entwickeln wir unsere Projekte ja immer noch. Die Einheimischen kommen auf uns zu und schildern ihre Problematik oder da, wo jetzt Hilfe nötig ist. Und wir gucken als Freund, deswegen Madame Fogana, wir gucken als Freund, wie können wir da unterstützen und helfen. Und durch diese enge Bindung aneinander haben sie mich halt zur Nana gemacht. Da gibt es verschiedene Kategorien und ich bin ein Kosoema. Das ist eine Königin der Entwicklung oder eine Nana der Entwicklung. Ich bin also für die Entwicklung zuständig.
Wow.
Das war ja quasi auch mein Themengebiet sozusagen.
Toll.
Genau. So. Und das kann man nicht einfach so kriegen. Da muss man dann zu ernannt werden oder das erben. Und ich habe ein, da muss man sich dann mal mit der Kultur hier auseinandersetzen. Wie gesagt, so viel Zeit haben wir nicht. Dann kriegt man einen Stuhl. Und ich habe eben den Namen geerbt von dem Chief, der diesen Stuhl vor mir hatte, der verstorben ist. Und dann wird das sozusagen weitergeben. Und ich habe den dann bekommen. Und das ist die Enimkoko-Familie. So. Und deswegen bin ich Nana. So ist das der Titel. Efia, das ist mein ghanaischer Name, weil ich freitags geboren bin. Nana, Efia, Enimkoko. Und dann Abebio. Das ist die zweite, weil es vor mir schon einen gab.
Toll.
Also mein vollständiger Stuhlname, so heißt das Stuhlname, ist Nana, Efia, Enimkoko, Abebio.
Okay. Großartig. Nochmal Glückwunsch dazu. Ja, kommen wir zum Thema nochmal zu deinen Projekten. Und wie sieht ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Das hängt ein bisschen davon ab, ob ich im Büro quasi sitze oder ob ich vor Ort im Projekt bin. Also jetzt zum Beispiel hattest du ja die Bäume erwähnt. Da waren wir letzte Woche im Projektgebiet. Da bin ich von Accra nach Tamale geflogen. Das ist zu dem Gebiet der nächste Flughafen, also mit einem lokalen Flug. Und dann fahren wir eben ins Projektgebiet und dann ist es im Prinzip generell so gestaltet, dass wir möglichst früh losfahren, weil einfach es total heiß wird tagsüber. Und dann die verschiedenen Nutznießer, Stakeholder, die eben beim Projekt mitmachen, in diesem Fall die Lehrer der Schule, die Kinder der Schule oder Schulen, wo wir das Baumpflanzprojekt dieses Jahr durchführen. Das sind, ich glaube, dieses Jahr 35 oder so. Die können wir nicht alle besuchen. Da wärst du 4 Wochen unterwegs. Wir haben dann einfach Modellschulen ausgesucht und die ausgesucht, die einfach am meisten Enthusiasmus zeigen und einfach die richtig, richtig cool mitarbeiten. Dann machen wir natürlich viel Video- und Fotodokumentation. Klar, wir haben Spender für diese Projekte natürlich auch, wo wir dann zeigen, was wir da gemacht haben. Für dieses Baumprojekt zum Beispiel, der Spender kommt im September dieses Jahr auch vorbei, um sich selber anzugucken. Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Klar haben wir da auch den Umweltgedanken, gerade bei dem Projekt natürlich immer im Sinn. Reisen lässt sich aber einfach bei dem, was wir tun, nicht vermeiden. Und es ist einfach eine totale Win-Win-Situation, wenn wirklich derjenige, der auch dieses Projekt durchgeführt mit realisiert hat, einfach finanziell häufig sich das selber anguckt. Weil es ist so, der Mensch ist jemand, wenn der was anfassen kann, wenn der was sehen kann, nah ist, begreifen kann, sich dem Ganzen nähert, hat das einfach eine ganz andere Wirkung, als wenn man es nur auf dem Foto sieht. Natürlich kann nicht jeder kommen. Deswegen versuchen wir eben, so breit gefächert, so transparent wie möglich mit Videos, Fotos und so weiter. Wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, Social Media, das geht ja heute. Aber wenn wir dann vor Ort sind, hat es auch einfach wahnsinnig viele Treffen, uns auch zu informieren, was sind die Schwierigkeiten, weil die gibt es natürlich immer. Es läuft bei uns einfach alles zu großer Prozentzahl so reibungslos, weil wir eben wissen, was wir tun. Dadurch, dass wir mit den Einheimischen und denen vor Ort arbeiten. Ja, also ich bin da eher Fan von wirklich ganz nah an den Leuten dran sein, weißt du. Und solche Dinge kann man einfach nicht am grünen Tisch planen und durchführen. Deswegen funktioniert auch ein Großteil der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit nicht. Ne?
Ah ja, richtig.
Da sein und vor Ort sein. Und
mit den Menschen sprechen, richtig, ja? Mit den Menschen sprechen.
Mit der Dorffrau reden, die da im Projekt jetzt gerade kocht. Ja, das kannst du nicht von Accra, von einem großen Office planen. Also kannst du schon, deswegen funktioniert es ja nicht.
Aber du sagst auch, geht nicht, gibt es nicht. Das ist so dein Leitsatz, oder?
Absolut, ja, stimmt auch.
Geht ist immer so? Alles. Geht
ja,
alles?
Geht immer alles. Immer alles. Frage ist, womit, wie lange dauert's und was sind einfach die Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen? Und da kann man das ganz pragmatisch Stein für Stein, Stück für Stück kann man das machen. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute sich so sehr schnell aus der Bahn werfen lassen. Also das ist das eben, was ich habe.
So ein Durchhaltevermögen?
Das ist einfach ein Fakt. Ich habe eine unheimlich hohe Resilienz. Unheimlich hoch. Du kannst mich nicht aus der Bahn werfen.
Oh.
Also das heißt nicht, dass ich dann immer glücklich und immer happy bin. Ich weine dann auch und habe einen Wutanfall. Aber wie ich in der Selfmade-Serie gesagt habe, ja, boah, bricht der Bohrer halt ab. Ja, könnte ich den Tisch beißen und ausflippen. Tue ich auch. Nützt aber nichts. Dann alles wieder schön zusammenreißen und gucken, wie lösen wir das jetzt, ne? Und da muss man halt wirklich vor Ort hier die Leute einbinden. Ja, also es nützt dir nichts, da irgendeinen Ingenieur aus Deutschland ranzukarren. Das können die Leute hier mit ihren eigenen Ressourcen zum Großteil, ne? Ganz gut selber.
Okay.
Ganz gut selber machen. Ne?
Sehr, sehr gut. Ich würde noch mal gerne auf so, damit man sich das vorstellen kann, also du, deine ganzen Projekte, die du gemacht hast, wir haben über das Baumprojekt gesprochen, aber du hast auch ein großes Herz für Kinder. Du hast jahrelang oder bist noch dabei, glaube ich, Fischerkinder zu retten oder hast Waisenhäuser aufgebaut.
Mhm.
Bildung ist dir sehr, sehr wichtig. Du baust
eigentlich alles.
Ich weiß, aber ich will so ein paar Beispiele nennen, damit man sich das so plastisch vorstellen kann. Du baust auch Schulbänke, glaube ich, oder die Menschen um dich herum. Du versuchst den Menschen dort Wasser zu liefern, was ja ganz wichtig ist für alles. Brunnen zu bauen. Also in all diesen Bereichen kann man sich ja auch bei dir finanziell irgendwie engagieren. Und das ist ja nochmal wichtig zu nennen, was da Grundvoraussetzung ist für ein gut funktionierendes Leben letztendlich. Und natürlich die Krankenhäuser und die Hebammenstationen und so weiter. Ne? Also dass die Gebärenden da gut versorgt sind. Aber
ja. Kommen
wir nochmal zu dem Thema Kinder. Das hat mich besonders berührt, weil ich habe vor Jahren auch diesen Artikel gelesen. Wie bist du darauf gekommen, dass man da unbedingt Waisenhäuser aufbauen sollte und dass man die Kinder retten sollte? Die kommen ja nicht aus ihrem Grund dahin.
Ja, also generell sind wir uns, glaube ich, einig, dass misshandelte Kinder auf jeden Fall gerettet gehören.
Ja.
Was auch immer gerettet dann bedeutet. In dem Fall war das, dass mein allererster Country Director, also unsere Organisation gibt es ja in Deutschland offiziell registriert und in Ghana offiziell registriert, was uns eben auf eine ganz andere Rechtsebene hebt als Partner der ghanaischen Regierung. Ne? Und unser erster Country Director für die Organisation hier in Ghana, der kam aus der Volta-Region, ist von Einheimischen gemeinsam mit mir eben gerufen worden, angesprochen worden, ob wir uns eben diese Problematik der Kindersklaverei am Volta-See nicht, also ob wir da nicht was machen können. So. Und dann haben wir uns das eben vor Ort angeguckt und es geht da um Fischer, die Kinder kaufen, um sie in ihrem Fischereibetrieb als billige Arbeitskräfte zu missbrauchen. Also vom Fischen an sich, der Tätigkeit des Fischens an sich, bis zum Vorbereiten des Boots, Nachbereiten des Boots, die Netze, die Fische, der Fang, das Verkaufen und so weiter und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz hochdramatische Geschichte. Und da hatte ich das Glück und die Fügung, dass Stern TV damals, muss man jetzt noch sagen, Günther Jauch das noch gemacht hat und die sind auf uns aufmerksam geworden, weil einer der Redakteure im Stern TV-Team mich kannte. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, offenbar. Und der hat das durch einen Zeitungsartikel in der Presse in Deutschland mitbekommen. Und dann ist SternTV darauf aufmerksam geworden. Und die haben eben Kamerateam mit uns nach Ghana geschickt. Und da ist dieser ganz, man muss mittlerweile wirklich sagen, berühmte SternTV-Bericht, den man auch auf unserem YouTube-Kanal noch angucken kann, haben sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Da ist dieser Bericht entstanden. Und du kannst natürlich dieses ganze Drama, was sich da abspielt, natürlich erzählen. Aber wenn du es einfach mit Bildern unterlegst, und das war Ende 2008, 9, 10, da um den Dreh, da gab es eben noch nicht Handyvideos und so weiter und so weiter. Na, heute kannst du das alles, könnte man das dokumentieren, aber da ist halt ein Kamerateam mitgekommen. Und das hat uns einen riesen Aufwind gebracht, wo ich eben SternTV und Günther ja auch heute noch total dankbar für bin. Weil es gibt halt Themen, die brauchen Öffentlichkeit. Und das war so ein Thema. Genau. Und da haben wir eben dieses Projekt gegen Kindersklaverei am Woltersee. Und wenn die Kinder von der ghanaischen Regierung, das ist mir wichtig, nicht von uns, sondern wirklich von den zuständigen Behörden, also Polizei, Sozialministerium, ne, und den ghanaischen Behörden befreit werden, dann brauchen die ja erstmal eine Unterkunft. Und da haben wir unser Kinderheim in der Volta-Region in Ho.
Und gibt's denn immer noch diese Kindersklaven oder ist das Thema vorbei?
Ja, klar. Das ist ein Riesenthema.
Immer noch.
Ein Riesenthema. Letztes Jahr hier niemanden bashen, aber es gibt ja so große Organisationen, die haben eine U und ein N vor ihrem Namen und so. Da kann man sich echt nur fragen, warum machen die nicht mal was? Ne? Mhm. Also die hätten sowohl die politische als auch die mögliche Durchsetzungsmacht, sage ich jetzt mal, da wirklich im großen Stil was zu machen. Aber ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, weil wenn wir uns angucken, was jetzt gerade im Sudan passiert, da kann man einfach nur den Kopf schütteln und die Schultern zucken und wahrscheinlich das Fernsehen ausschalten, weil wenn man ein großes Herz hat, kann man sich das nicht angucken, ohne gleichzeitig auszuflippen, weil da niemand irgendwas macht.
Absolut. Genau. Ja, schrecklich. Ja. Ja, was sind denn jetzt noch für dich wichtige Themen? Was ist deine Vision für Madame Fogana?
Meine Vision ist und mein Ziel ist, dass man uns irgendwann nicht mehr braucht. Danach sieht es leider aus verschiedensten Gründen aktuell nicht aus. Auch dazu könnten wir eine Folge machen. Mein Leben habe ich Ghana gegeben. Das meine ich weder pathetisch noch staatstragend, sondern es ist einfach Fakt. Und das ist auch total gut so. Das bleibt auch so. Wir sind aber immer schon dabei gewesen, auch unseren Horizont zu erweitern. Insbesondere zum Beispiel in der Covid-Krise, wo alle anderen abgehauen sind. Das muss man einfach mal so sagen. Und wir als wirklich eine der wenigen in Ghana geblieben sind, Stichwort, wir arbeiten nur mit Einheimischen, wer soll die wohin ausfliegen? Ne? Da haben wir auch einen ganz hohen Boost gekriegt, weil einfach die Menschen, die uns unterstützen und die auch so sich dann, ne, es gab ja ganz viele, die haben sich eingeigelt und es gab aber auch ganz viele, die sind gerade da nach außen und haben gedacht, wow, ich habe mein Zimmer, ich kann hier sitzen, was ist eigentlich mit denen, die kein Zimmer haben und so. Und da haben wir eine unheimliche Masse, kann man sagen, an neuen Förderern gewonnen, weil die nämlich dann richtig verstanden haben, dass unser Konzept, und ich sag's einfach so, das Einzige ist, was Sinn macht. Dadurch, dass wir vor Ort sind, da waren, die Leute kennen, ne, alle anderen haben Angst gekriegt, sind ausgeflogen. Natürlich haben meine Familie und Freunde auch gesagt, man will nicht nach Hause kommen. Und da habe ich gesagt, nee, also gerade jetzt brauchen die mich da. Ich bin halt einfach so, es ist so. Man kann sagen, ah, die macht sich aber ganz schön, ne, die ist ja ganz schön toll und so, sagt sie immer von sich selber, ja, ist halt, es ist einfach so, es ist, wie es ist. Ich bin halt einfach so, ich kann da nicht weggucken und ich kann dann auch nicht weggehen.
Ich finde das super. Mhm.
Ja, in der Situation war es eben wichtiger denn je und die Vision war halt wirklich da zu bleiben und das sind wir halt immer noch und immer noch da. Und in dieser Covid-Zeit haben wir so viele Hilferufe gekriegt, wirklich aus der ganzen Welt, kann ich sagen, weil den Leuten irgendwie klar war, wow, die sind immer noch da. Und eine Woche später waren die immer noch da und dann war die ganze Welt im Lockdown und wir waren immer noch da. Wir haben Hilferufe aus Kamerun.
Aber warum solltet ihr weg sein? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, also die ganzen großen Organisationen haben ja alle ihre Mitarbeiter ausgeflogen.
Ach,
die
was?
Machen ja das anders. Echt? Die bringen ja alle ihre Leute, ne, die ganzen Mitarbeiter von überall in die verschiedenen Länder. Das ist ja nicht nur Ghana, das ist ja auch andere Länder. Ne? Stichwort ins Ausland entsandte Fachkraft. Ne? Die ganzen, die Entwicklungshilfe studiert haben, was nichts nützt. So. Und die sind natürlich klar, auch aus rechtlichen Gründen, ne, natürlich alle nach Hause. Ja, und dann war dann halt keiner mehr da. Die
okay.
Einheimischen werden halt nicht in dem Level empowered, wie das dann immer so schön alles gesagt wird, ne? Weil das müssen wir auch mal ganz ehrlich benennen. Zu viel Empowerment wollen wir ja jetzt auch nicht.
Naja, man will immer noch ein bisschen die Fäden in der Hand
aber
behalten.
Wenn die dann den Mund auch mal aufmachen, ne, und da erzähle ich jetzt hier nichts Neues, jeder, der sich ein bisschen für die Thematik ja auch interessiert, wenn die dann zu empowered sind, dann ist auch nicht gut.
Ja.
So, und genau. Mhm. Und das ist halt bei uns nicht Empowerment, ist Maximum Speed.
Es geht ja auch immer um verschiedene Dinge, ne? Geld, auch wirklich Macht immer noch so.
Ja, klar. Mhm. Macht, Power, Einfluss, genau.
Und Empowerment ist dir ja ganz
gar
wichtig.
Nicht drum.
Genau. Ja. Das ist ja ganz wichtig zu empowern, auch Frauen zu empowern, ne?
Ja.
Das ist auch so eine Vision von dir. Und eben, ja, die Kinder sollen auch mehr Bildung erhalten und so weiter, ne?
Ja. So, Bildung ist ein ganz großes Thema. Frauenempowerment, wobei man da sagen muss, die ghanaischen Frauen, die haben schon häufig hier wirklich das Ruder in der Hand. Das liegt auch an der Gesellschaftsstruktur. Also das ist natürlich einfach sehr von Vorteil. Da muss ich meinen Leuten hier, meinem Ghana sagen, Daumen, Doppeldaumen hoch. Da könnten sich viele Gesellschaften, auch unsere, gucken, die ghanaischen Frauen, da ziehe ich sämtliche Hüte vor, was die hier leisten. Ne, auch die ganze Frauen in Afrika, aber ich kann ja jetzt nur von meinem Ghana sprechen, wo ich richtig Ahnung von habe. Also vor allen Menschen hier ziehe ich nur den Hut in dieser Umgebung mit den immer wachsenden Schwierigkeiten. Ne? Ich weiß, keiner kann das Wort jetzt mal hören, Klimawandel, aber ich lebe in Ghana und ich kann euch sagen, ja, ich sag mal, es wird immer heißer. Warum auch immer. Ne? Da könnte man jetzt natürlich sich auch stundenlang drüber unterhalten. Aber du fragtest noch nach einem so unserer Projekte und eine große Vision, die ich habe, und das habe ich, glaube ich, auch noch nirgendwo so gesagt, aber ist jetzt vielleicht auch mal eine gute Gelegenheit, ist wirklich Ghana plastikfrei zu machen. Das klappt hier trotz Versuchen, klappt hier aus verschiedensten Gründen nicht. Da können wir auch einen ganzen Podcast drüber machen. Aber wir wollen jetzt als Organisation mit Einfluss da, wo wir ihn haben, und den haben wir. Wir haben Einfluss in verschiedensten Bereichen. Wollen wir gucken, dass wir da schauen, dass wir zumindest im ersten Schritt wir haben uns mal so gesteckt, bis 2026 diesen ganzen Single-Use-Plastik, also die ganzen Plastiktüten, das Essen wird hier in Plastik eingewickelt und abgepackt und so, dass wir da rangehen. Und da sind wir ganz, ganz groß in der Planung. Also das erfordert einfach wahnsinnig viel viel Denken, viel Gucken, viel Research, um zu schauen, wer, wie, was, wo und so. Aber das, also wenn du mich nach meiner Vision für den Rest meines Lebens fragst, dann würde ich sagen, Ghana muss plastikfrei werden, weil ich war gerade erst bei einem Projektbesuch in Kenia. Und ich glaube, wenn man sagt, Kenia ist plastikfrei, das ist übertrieben. Die haben natürlich trotzdem noch Plastik in Wasserflaschen und so weiter. Aber ich bin wirklich durch ganz Kenia gefahren, durch ganz Nord, Süd, Ost, West, tausende Kilometern. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe da keine Plastiktüte am Straßenrand rumfliegen sehen.
Wow.
Und hier trittst du vor die Tür und bist in Plastik tot untergegangen. Ne?
Hat Ghana so ein Problem mit Plastik? Das wusste ich mal nicht.
Ja, riesig. Plastik und Altkleidung. Ne? Plastik und diese ganze gebrauchte Altkleidung.
Aus Europa? Oder
wo gehen denn wirklich die ganzen Altkleider hin?
Ja, genau. Ne, aus Europa? Also kommen die Sachen aus Europa?
Ja. Ich sag, also ich will keine Namen nennen, aber das ist ja auch, sage ich, nichts Neues. Das ist ja auch jetzt wirklich in vieler Leute Munde, diese ganzen Billiganbieter aus China, wo wir jetzt selber gucken, dass wir das für uns verbieten in Deutschland, weil die einfach so viel Quatsch und Krempel rumschicken und so. Und dann braucht man halt noch den 17. Pullover für 2,99 und der landet dann halt irgendwann dann hier im Meer. Ne? Riesen Drama.
Im Meer? Ich dachte, es würde nach Ghana geschickt werden. Also dass die da Container nach Ghana kriegen.
Und da kommen wir dann zu dem Plastik. Das ist alles interrelated. Dann kommen wir zu dem Plastikproblem, dass die ganzen Abwasserkanäle verstopft. Und hier schmeißen sie dann halt Sachen einfach an den Straßenrand. Ist auch wieder ein Riesenthema, warum es keine wirklich funktionierende Müllabfuhr gibt. Und dann haben wir eine große Müllkippe und die ist ganz nah am Meer. Und da wird halt alles reingeschwemmt. Und bei uns geht halt der Golfstrom so vorbei, ne? Ich sag mal von Senegal um die Ecke rum, runter am sozusagen Kopf, Nacken von Afrika runter. Also wir wohnen ja in Accra, mein Kind darf hier nicht ins Meer.
Wow.
Und nicht, wie gesagt, bin ja sehr freigeistig, was Erziehung angeht, der darf eigentlich alles. Also alles ausprobieren und sich ausprobieren, aber jetzt mehr dabei hier nicht, weil das ist keine gute Idee.
Das hätte ich nie gedacht. Also wow, Ja.
Doch, doch. Wenn du da mal ein bisschen googelst, bisschen guckst, google mal Plastik Ghana, Altkleider Ghana, Wahnsinn. Also sind wir auch nicht die Einzigen, wir haben ja noch weitere Nachbarländer, aber wie gesagt, ich beziehe mich jetzt ja nur mal darauf, wo ich mich auch richtig auskenne und so, ne? Also diese ganze Altkleidergeschichte ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Da gibt's definitiv noch viel zu tun. Wie kann man dich denn jetzt unterstützen? Was kann man unterstützen? Wie kann man dich unterstützen? Ja.
Wir freuen uns, wenn deine Zuhörer vielleicht wirklich mal sich auf unserer Webseite umgucken und auf uns auf Social Media einfach folgen, dann mal ein bisschen, ne, auch bildlich das, was wir jetzt quasi im Ohr bei dir im Ohr machen, da nochmal vielleicht einen bildlichen Eindruck bekommt. Und dann gibt's eigentlich ganz, 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 ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach sagen, oh Mensch, ich fühle mich zu dem und dem Projekt hingezogen, was viele Leute ja machen, die sagen, oh Mensch, diese Kinder, da will ich unbedingt helfen, oder die Bäume oder die Bienen, das ist genau meins. Ich habe selber einen Bienenstock im Garten, auf dem Dach oder wo auch immer, ne? Da kann man gezielt, das nennt sich zweckgebunden, eine zweckgebundene Spende machen. Und ja, die wird nur für das Projekt verwendet. Also zum einen ist es in die Hand versprochen, reingespuckt und versprochen, und auf der anderen Seite ist es auch natürlich gesetzlich so. Ja, das müssen wir ja jedes Jahr vom Finanzamt auch beweisen und darlegen und nachweisen, was wie was wo ausgegeben worden ist.
Also auf deiner Seite gibt es eine Spendenseite, ne? Also da kann man über deine Seite gehen, richtig?
Genau, gibt es eine Webseite, dann kann man eben diese Einzelspenden machen, dann können wir Patenschaften haben wir eben für die Kindersklaven. Das geht von wirklich 50 Cent bis zu Ende offen. Also wir machen Projekte.
Schulbank.
Alles mögliche, ja. Also da kannst du ja vielleicht, weiß ich nicht, ob du in deinem Podcast verlinkst, da kannst du ja vielleicht einfach verlinken auf die Seite, genau. Und dann uns gerne anschreiben. Weil bei uns wirklich reale Menschen, die real im Projekt arbeiten, sich melden, zurückrufen, zurückschreiben. Die E-Mail-Adressen gehen an mich und an unsere Mitarbeiterin Tanja, die in Deutschland sitzt. Und dann könnt ihr euch bei uns melden, hören, schreiben, mitmachen. Wir haben auch Leute, die machen Spendenaktionen. Da kann ich vielleicht jetzt nochmal auch hier Werbung machen. Da gibt's jetzt gerade eine Radtour, die jemand macht und spendet, also für jeden Höhenmeter. Dann haben wir ein neues Schulprojekt, wo eine ehemalige Volontärin, die mal in Ghana war, jetzt eine komplette Schule bauen will und sich da engagiert. Man kann also Spendenaktionen machen. Ich sag mal, meine Liebe, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Deine drei letzten Weisheiten aus 25 Jahren, ist das richtig? Ghana, Deutschland. Was würdest du sagen zum Schluss?
Geht nicht, gibt's nicht, ist Nummer eins. Und dann ist so eine Weisheit, die mir, je älter ich werde, wirklich immer prägnanter ist, wenn wir uns alle selber nicht so wichtig nehmen würden und wirklich als erstes immer über den Tellerrand gucken, dann würde es der ganzen Welt, das hat nichts jetzt auch mit Ghana zu tun, das ist auch, ne, wenn einer sagt, ja, aber in Deutschland haben wir auch genug Probleme, ja, dann hau rein, stopp dich keiner, Suppenküche, Kindergarten, Kinderbasteln, Vorlesepate, you name it, ja? Du kannst ganz viel machen, ne? Wirklich weniger mit sich selber beschäftigen, sondern sein ganzes Leben anderen widmen. Wenn wir das alle machen, ist die Welt ein besserer Platz. Und ja, das geht. Ich kenne mehr Menschen als mich, die das machen und leben, und es hat einen wahnsinnigen Einfluss. Und die dritte Weisheit ist, wenn wir nicht auf unsere Umwelt aufpassen, dann wird es uns in Zukunft, wann auch immer das ist, in dieser Form nicht mehr geben. Und der Pessimist würde sagen, ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich würde sagen, wir haben auch als Menschheit ganz schön viel Gutes. Ganz schön viel Gutes. Und warum? Und warum es uns gibt und so weiter, können wir wieder eine Podcast-Folge machen. Aber je älter ich werde einfach und je älter mein Kind auch wird, umso mehr wird einem das einfach auch bewusst, wenn man dann da so Anknüpfungspunkte hat und drüber stolpert, ja, dass wir die Erde nur geliehen haben. Das sind alles so Kalendersprüche, weiß ich, aber stimmt nun mal, es ist so.
Wir sind nur Gäste hier.
Ja, wir sind absolut, wir sind nur Gäste hier und alles ist nur geliehen, ja. Und wenn wenn ich dieses Beispiel noch machen darf, ja, wenn mein noch 10-jähriger Sohn mit mir im Uber in Kenia durch Nairobi fährt, ja, also Hauptstadt, jetzt nicht idyllisches, ne, Masai Mara, sondern Hauptstadt, ne, Zentrum, mitten im Chaos. Und dann sagt Mama, riech mal. Und dann rieche ich so und dann denke ich, wow, sagt der Mama, hier riecht's überhaupt nicht verbrannt. in Ghana brennen die halt immer alles ständig ab. Da wird am Straßenrand zusammengefegt und dann wird das verbrannt. Ja, erstmal ist es einfach, ist billig, weil man ja sonst Müllabfuhr und so bezahlen müsste, ne? Die Mechanik und die Ursachen dahinter, wie gesagt, brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten, aber es ist ja ein Fakt. Das ist natürlich, wenn das millionenfach geschieht, einfach nicht gut. Und die, da, also ne, es wird da Plastik und so verbrannt. Gibt's ja auch Dokus drüber, über dieses Agbo Bloschi und so weiter. Da habe ich ja selber mit Stern TV mal mit versteckter Kamera und so gedreht. Und, also, und wenn dein Kind dir sagt, boah, hier riecht das gar nicht so. Und dann frage ich den Uber-Fahrer, wie das denn bei denen ist. Das wäre bei uns so und so und so. Und er sagt mir, das gibt's bei uns nicht. Dann denke ich mir mal, es geht. Ne? Also es geht. Wir können da was machen, weil anscheinend brennen die da in Kenia nichts ab. Das können wir doch dann hier auch.
Man muss nur den Mindset ändern. Ja.
Ja, dieses Beispiel lässt sich auf ne, 50.000 ne, rauchen an öffentlichen Plätzen in Deutschland. Und you name it, kannst dich halt, ne, es geht halt weniger um dieses Einzelbeispiel, sondern wirklich um dieses, man kann wirklich Sachen ändern. Und dann muss man sich halt vielleicht dann einfach ändern und zurücknehmen und auf die anderen achten. So.
Wunderbar. So
ja,
schön.
Ja, das sind so meine drei Weisheiten.
Du sprichst mir so aus dem Herzen. Liebe Bettina, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Gespräch. Ja, ich sage mal vielen Dank und alles Gute für die Zukunft, für deine Visionen, für deine Themen. Ja. Das war Bettina Landgrafe aus Hagen, die seit über 20 Jahren, also 25 Jahren, in Ghana lebt und mit Madame for Ghana Krankenhäuser, Waisenhäuser, alle möglichen Projekte aufgebaut hat und weiterführt. Und wenn du mehr über ihre Projekte erfahren möchtest oder sie unterstützen willst, dann schau doch bitte mal in die Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt, da findest du alle Infos. Und bitte schicke ihr auch mir auch Likes und auch ihr auf ihren Podcast und ihr Instagram-Account und Facebook-Account und so weiter. Und denkt daran, manchmal beginnt Veränderung mit einem einzigen Schritt oder einer Frage oder einem kleinen Aufenthalt in einem Zelt in Ghana. Danke, dass du heute mit uns unterwegs warst und ja, bis zur nächsten Folge von Kultur im Ohr, eure Viola Kräftstein.